Verständnis zur Ökumene und zu Dachverbänden. Und ich möchte lesen aus unserem Bekenntnisentwurf Glaubensbekenntnis unabhängiger bibeltreuer Gemeinden. Zunächst das Leben als Gemeinde, eine Zusammenfassung anhand der Heiligen Schrift, auch mit biblischen Belegen. Es findet sich in unserem Buch auf Seite 131. 131 in diesem Buch Glaubensbekenntnis erklärt. Ich lese vor. Wir glauben, dass die Gemeinde Jesu Christi aus allen durch Gottes Geist wiedergeborenen Menschen besteht. Sie ist an Pfingsten durch die Ausgießung des Heiligen Geistes entstanden. Die örtliche Gemeinde besteht aus den Gläubigen, die beständig in der biblischen Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet bleiben und zusammenkommen. Sie trifft sich am Auferstehungstag des Herrn, also am Sonntag, zum Gottesdienst und während der Woche zur Bibel- und Gebetsstunde und möglichen weiteren Versammlungen. Wir glauben, dass die Gemeinde allein Jesus Christus und niemand anders als ihrem Haupt untergeordnet ist. Sie hat die schöne und wichtige Aufgabe, Licht in der dunklen Welt zu sein, Menschen in die Nachfolge Christi einzuladen und sie geistlich zu stärken, damit sie das Ziel der himmlischen Herrlichkeit erreichen. Die Gemeinde ist beauftragt, unter Gebet und Leitung des Heiligen Geistes Älteste und Diener zu berufen, die den Anforderungen von 1. Timotheus 3 und Titus 1 entsprechen. Auch für alle weiteren Dienste und Aufgaben der christlichen Gemeinde gelten ausschließlich die im Neuen Testament gegebenen Richtlinien und Anordnungen, wie sie dort geschrieben stehen, ohne Anpassung an den gottlosen, schamlosen und emanzipatorischen Zeit- und Weltgeist. Alle Glieder der Gemeinde sollten mit Gottes Hilfe sowohl durch ihr Verhalten als auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild Vorbilder für andere Menschen sein. Sie sollten sich durch ein ordentliches und sittsames Wesen, durch die Einhaltung der neutestamentlichen Gemeindeordnung 1. Korinther 11, sowie durch den inneren Schmuck ihres Herzens auszeichnen. Frauen haben vielfältige Aufgaben in der Gemeinde. Frauenarbeit, Kinderarbeit, Mission, Diakonie, persönliche Seelsorge und anderes. Sie dürfen aber gemäß Gottes Wort keine gemeindeleitenden Aufgaben wahrnehmen oder Männer autoritativ belehren. Menschen, die dauerhaft und unbußfertig in offenbarer Sünde leben, Irrlehren vertreten und andere dadurch zu Fall bringen würden, müssen nach mehrmaliger Ermahnung aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, mit dem Ziel ihrer Umkehr und der Bewahrung der Gemeinde vor dem Bösen. Wahrheit und Liebe sind untrennbar. Sie sollten in der christlichen Gemeinde im Umgang miteinander eine Einheit bilden. Und ich lese auch gleich als Konsequenz, was wir geschrieben haben, zum Verhältnis, über das Verhältnis zur Ökumene und zu Dachverbänden. Wir glauben und erkennen, dass die Gemeinden in urchristlicher Zeit nicht in ökumenischen Zusammenschlüssen und Dachverbänden organisiert waren. Die einzelnen Gemeinden standen zwar in brüderlicher Verbindung miteinander, waren aber strukturell selbstständig und voneinander unabhängig. Sie wurden zusammengehalten durch Jesus Christus als Herr der Gemeinde, durch den gemeinsamen Glauben, durch die Briefe und Schriften der Jünger und Apostel und die brüderliche Liebe. Mit großer Trauer müssen wir feststellen, dass sich heute die meisten christlichen Werke, Dachverbände und Gemeindeverbände, auch im evangelikalen Bereich, in die babylonische Ökumene haben hineinziehen lassen. Und im Gefolge davon auch viele der ihnen angeschlossenen Gemeinden. Wir glauben demgegenüber, dass sich biblisches und unbiblisches, Licht und Finsternis, Christus und Belial nicht miteinander vermischen dürfen. Von allen ökumenischen Zusammenschlüssen und Allianzen halten wir uns daher fern. Wir versammeln uns in unabhängigen Gemeinden, sind allein Jesus Christus unterstellt und haben die Bibel als einzige Grundlage unseres Glaubens und Lebens. Zu anderen unabhängigen bibeltreuen Gemeinden pflegen wir brüderlichen Kontakt. Soweit. Ich werde jetzt von der Zeit her nicht auf alles eingehen können, deshalb habe ich es mal im Zusammenhang vorgelesen, dass wir gehört haben, wie wir es mit Gottes Hilfe formuliert haben, um uns abzugrenzen gegen viele zeit- und weltgeistige Einflüsse, die in der Endzeit vermehrt viele Kirchen und Freikirchen von innen und außen her zerstören. In unserer Zeit eine sehr traurige Zeit. Nun wollen wir grundlegend betrachten, was überhaupt Gemeinde nach dem Neuen Testament ist und all diese Fragen, was wir schon zusammenfassend gehört haben. Der erste Satz hat ja gelautet, wir glauben, dass die Gemeinde Jesu Christi aus allen durch Gottes Geist wiedergeborenen Menschen besteht. Es gibt die wahre, unsichtbare Gemeinde, die allein der Herr sieht. Er sieht die Herzen an, wir sehen, was vor Augen ist. Es gibt aber auch Gemeinde als organisierte Versammlung. Und da können wir nie sagen, wer ist wirklich wiedergeboren, wer ist ein Heuchler, wer ist noch ungläubig. In gewissem Sinn schon, ja, der Gläubige wird sagen, ich glaube noch nicht. Der Heuchler wird sich verstellen. Der wirklich Gläubige wird sicherlich Früchte hervorbringen. An der Frucht werdet ihr sie erkennen, ja, die echten und die falschen. Und doch sehen wir ja trotzdem nur das Äußerliche. Der Herr sieht das Herz an. Also Gemeinde ist letztendlich die wahre, unsichtbare Gemeinde aus dem Wiedergeborenen, die der Herr kennt. Und wir können nur vor Ort anbieten, die Versammlung, dass die Menschen das Wort Gottes hören und sich bekehren und geistlich wiedergeboren werden und zur wirklichen Erlösung in Jesus Christus allein kommen, der am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat, um uns von Sünde, Tod und Teufel zu erlösen. Wir haben weiter formuliert über die Entstehung der Gemeinde. Sie ist an Pfingsten entstanden durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2. Das heißt, dass nach der Pfingstpredigt des Apostels Petrus etwa 3000 Seelen hinzugetan wurden. Und sie ist gewachsen, sehr schnell damals, und hat sich da ausgebreitet über Judäa und Samaria bis an die Enden der Erde. Die Kennzeichen biblischer Ortsgemeinden. Wir haben geschrieben, die örtliche Gemeinde besteht aus den Gläubigen, die beständig in der biblischen Apostellehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet bleiben und zusammenkommen. Gemäß Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo es heißt, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten, und weiter heißt es, Vers 46 folgende, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, wir sehen, der Herr bekehrt die Herzen. Wir können beten für die Menschen, aber der Herr tut dann hinzu. Das erleben wir auch in unserer Gemeinde, dass immer wieder Menschen hinzugerufen werden, über ganz unterschiedliche Wege. Was sind diese vier Grundkonstitutiva der biblischen christlichen Gemeinde? Vier Kennzeichen wurden hier genannt, ganz kurz. Die Lehre der Apostel, es darf keine fremde Lehre sein, kein fremdes Feuer auf dem Altar des Herrn. Unbiblische Lehren müssen abgewiesen werden. Wir haben die Heilige Schrift, um alles zu prüfen. Die Lehre der Apostel, für uns gilt eben insbesondere die neutestamentliche Lehre. Natürlich auch die Lehre Jesu, manche konstruieren einen Gegensatz, sagen, die Apostelbriefe stehen über den Evangelien. Aber liebe Geschwister, so dürfen wir die Schrift nicht zerteilen. Die Worte unseres Herrn Jesus sind genauso gültig wie das, was die Apostel unter Eingebung des Heiligen Geistes geschrieben haben. Wenn nicht sogar noch wichtiger, weil es der Heiland selber gesagt hat. Aber beides ist von Gott kommen. Und wir dürfen da keine Unterschiede machen. Gottes Wort ist Gottes Wort, ganz und gar. Es kann nicht sein, dass man sagt, die Paulusbriefe sind mehr Autorität enthalten als die Evangelien. Nein, es ist alles Gottes Wort. Und was im Neuen Testament steht, gilt auch für uns als neutestamentliche Gemeinde. Hier ist natürlich jetzt die Lehre der Apostel genannt, aber die Apostel haben ja auch die Evangelien geschrieben oder die Apostelschüler wie Markus oder Lukas, und das ist eben für uns auch maßgeblich und sonst nichts. Nichts, was hinzugefügt wird durch Neuoffenbarungen oder was auch immer. Dann die Gemeinschaft. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, er war sicherlich ein Ökumeniker und ich teile nicht alles, was er geschrieben und gesagt hat, aber er hat doch hier einen guten Satz gesagt, in dem er feststellt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Sicherlich, es mag eine Diaspora-Situation geben, dass man in der Vereinzelung lebt. Aber selbst da kann man beten, dass sich Menschen bekehren, dass man einen Hauskreis, eine Hausgemeinde findet oder gründet und dass man dort sich versammelt. Gemeinschaft ist wichtig, denn allein geht man ein, wenn man so manchmal ein Wort sagt. Man braucht sich gegenseitig, um sich zu stärken, zu trösten, zu ermahnen. Ja, allein ist es sehr schwierig. Und wo es irgendwie geht, sollten wir Gemeinde finden. Ich sage immer, das Radialprinzip, man fängt an in dem Ort, wo man ist. Und wenn es da keine bibeltreue Gemeinde hat, dann schaut man im Umkreis. Manche müssen sehr weit fahren, aber trotzdem sollte man schauen, wenn noch eine bibeltreue Verkündigung ist, dass man dann zunächst am eigenen Ort oder in der näheren Umgebung sucht. Dann das Brotbrechen wird genannt, auch Abendmahl oder Herrenmahl genannt. Nicht zu verwechseln mit irgendwelchen magischen Ritualen, sondern es ist das Gedächtnis an das vollbrachte Opfer unseres Herrn am Kreuz von Golgatha. Ein Gedächtnismahl, ein Freudenmahl, ein Gemeinschaftsmahl mit dem Herrn und miteinander und auch ein Hoffnungsmahl auf den Herrn, der das Mahl wieder feiern wird mit uns in seinem Reich, dass wir uns freuen dürfen, bei ihm zu sein. Ich kann das also nur in Stichworten heute ausführen. Es wird demnächst auch eine Schrift von mir über das Thema erscheinen, Abendmahl, auch über Älteste und Diakone und solche Fragen. Dann das vierte Kennzeichen ist das Gebet. Das Gebet ist der Lebensfaden, der uns mit dem Herrn verbindet. Ohne Gebet und Bibellesen gibt es kein geistliches Leben. Deshalb ist jeden Tag die stille Zeit mit dem Herrn wichtig, am besten morgens, indem das Wort Gottes gelesen und zu Gott im Namen Jesu gebetet wird. Wer betet, der spricht mit dem Herrn, und wer das Wort Gottes liest, zu dem spricht der Herr. Die Antwort bekommen wir durch das Wort, entweder durch die Bibel lese oder durch Menschen, die uns ein Wort zusprechen. Habe ich vielfältig erlebt. Ein Bruder, der uns immer wieder ein Wort auch per Telefon zuspricht, und es trifft immer haargenau in die Situation auch, ja, unter Gebet. Und das ist so wunderbar, wenn wir sehen, wie Gott zu uns spricht. Dann das nächste, der Versammlungstag der Gemeinde. Wir haben so geschrieben, die Gemeinde trifft sich am Auferstehungs des Herrn, Sonntag zum Gottesdienst und während der Woche zur Bibel- und Gebetstunde und zu möglichen weiteren Versammlungen. Die Gemeinde des Alten Bundes hielt den Schabbat, den Ruhetag, den siebten Tag, wo Gott geruht hat von seinen Werken. Und für uns aber als neutestamentliche Gemeinde ist zunächst einmal kein bestimmter Versammlungstag verbindlich festgeschrieben, mit allen Auflagen, die die Juden ja bis heute halten. Das ist für uns in dieser Weise nicht. Auch der Ruhetag ist ein Segen darauf. Aber ich persönlich und meine Familie, wir halten das am ersten Tag der Woche im Gedenken an die Auferstehung des Herrn. Das unterscheidet uns gerade von der Synagoge. Und die Jünger und Jüngerinnen, sie haben sich jeden Tag im Tempel und in den Häusern versammelt. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Zunächst einmal, also darf da kein Gesetz jetzt ausmachen, nur an dem Tag jetzt und so, sondern für jeden Tag zusammenkommen, auch wie wir es auch hier machen, bei den Konferenzen, ist immer ein Gottesdienst. Und natürlich aber auch besonders am ersten Tag wegen der Auferstehung. Von Kaiser Konstantin wurde im Jahr 321 nach Christus der Sonntag, der erste Tag der Woche, als christlicher Feiertag gesetzlich vorgeschrieben. Dieser Tag war natürlich auch identisch mit dem Tag des persischen Sonnengottes Mithras. Und obwohl heidnische Parallelen zweifellos vorhanden sind, weshalb zum Beispiel die Siebenten-Tags-Adventisten den Sonntag ablehnen und die Einhaltung des Sabbats auch bis heute praktizieren, so gibt es aber dennoch gute biblische Gründe, und die können ja nur entscheidend sein, für die Einführung dieses Feiertages, auch wenn es Konstantin war. Ich möchte es nochmal zusammenfassend so sagen. Der erste Tag der Woche ist der Tag, an dem Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Matthäus 28, Parallelstellen. Und wohl im Gedenken an dieses einzigartige Ereignis waren die Jünger gerade an diesem Tag versammelt, als ihnen der auferstandene Herr erschien. Insgesamt werden sechs Begegnungen von Jüngerinnen und Jüngern mit dem Auferstandenen am ersten Tag der Woche im Neuen Testament berichtet. Am Auferstehungstag etliche, aber auch eine Woche später, auch wieder am ersten Tag der Woche, als der zweifelnde Thomas dann auch in der Mitte war. Ja, das ist interessant. Warum gerade an dem Tag? Auch das Pfingstereignis, das ist wichtig für die Gemeinde, auch das Pfingstereignis als grundlegender Termin für die Entstehung der christlichen Gemeinde fiel auf den ersten Wochentag. Apostelgeschichte 2. Nirgends im Neuen Testament wird im Blick auf die urchristliche Gemeinde erwähnt, dass sie sich speziell am jüdischen Sabbat traf. Es wird nirgends hervorgehoben. Im Gegenteil, vielmehr wird an mindestens zwei Stellen im Neuen Testament der erste Tag der Woche genannt, an dem sie versammelt waren oder eine Kollekte einsammelten. Apostelgeschichte 20, Vers 7 und 1. Korinther 16, Vers 2. Und in Offenbarung 1, Vers 10 kann man vermuten, dass auch dort der dort anklingende Tag des Herrn bereits eine feststehende Wendung gewesen sein könnte für den Auferstehungstag Jesu Christi. Also ich denke, es ist gut begründet und wir dürfen uns zu Recht gerade auch am ersten Tag der Woche versammeln. Im Deutschen hat es den unglücklichen Namen Sonntag, Sonnentag, ja. Wir haben ja von Sonnenscheibe schon gehört. Aber im Russischen zum Beispiel heißt es Воскресенье, Auferstehungstag. Im Spanischen Domingo, Herrentag. Ne? Wir haben ja verschiedene Sprachkundige unter uns. Und das deutet dann schon viel deutlicher auf den Heiland Jesus Christus hin. Nun das Nächste, der Herr der Gemeinde. Wer ist der Herr der Gemeinde? Ist es der Papst? Ist es der Stammapostel? Ist es der Führer irgendeiner Sekte? Nein. Wir glauben, das haben wir geschrieben, dass die Gemeinde allein Jesus Christus und niemand anders als ihrem Haupt untergeordnet ist. Epheser 5, Vers 23. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Nicht irgendein Mensch. Natürlich hat der Herr Älteste und Diener eingesetzt, berufen in den Gemeinden. Übrigens, das geht nicht durch demokratisches Mehrheitsprinzip. Das kann nur durch Berufung und Bewährung durch den Herrn geschehen. Dass die Geschwister erkennen, dieser Bruder hat sich bewährt, er ist geeignet, er ist nicht stolz, er macht es nicht, um Anerkennung zu haben, sondern um zu dienen. Und wenn das erkannt wird, dann kann ein solcher Bruder auch berufen werden. Aber das ist kein Herrscheramt, sondern ein Dienstamt. Ganz wichtig zu unterscheiden. Christus allein ist das Haupt in der Gemeinde. Die Aufgaben der Gemeinde. Die Gemeinde hat die schöne und wichtige Aufgabe, Licht in der dunklen Welt zu sein, Menschen in die Nachfolge Jesu Christi einzuladen und sie geistlich zu stärken, damit sie das Ziel der himmlischen Herrlichkeit erreichen. Auch das haben wir so zusammengefasst. Also es gibt sicher noch viel mehr Aufgaben, aber hier mal ein paar Punkte. Licht in der dunklen Welt zu sein. Der Herr sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das soll nicht verborgen bleiben, sondern leuchten zur Ehre des Herrn, zum Segen für die Menschen, die dann auf den Erlöser Jesus Christus hingewiesen werden. Sie hat die Aufgabe, Menschen in die Nachfolge Jesu Christi einzuladen. Das ist die Mission und Evangelisation. Eine Gemeinde, die das nicht mehr tut, ist geistlich tot. Prüft aber, ob eure Gemeinde noch zu den Verlorenen hingeht, ob sie auf die Straße geht, in die Krankenhäuser, in die Altenheime, in die Gefängnisse. Ja, wie sieht es aus bei uns? Sollten wir da nicht wieder aktiver werden auch in unseren Gemeinden? Wir gehen einmal im Monat in die Stadt, um Traktate zu verteilen, aber ich denke, jeder Christ kann jeden Tag auch Zeugnis geben. Man muss das nicht auf einen Tag jetzt wiederum beschränken, sondern alle Zeit sind wir praktisch im Dienst. Ohne Burnout jetzt und so, aber einfach aus Liebe zum Herrn. Wenn wir irgendwo hingehen, haben wir ein Traktat vielleicht dabei, einen Geldbeutel oder in der Tasche, dass wir jemandem was geben können, wenn wir ein gutes Gespräch haben mit den Leuten und dann ihnen noch was Wertvolles zum Lesen geben, sie auf Jesus hinweisen. Das kann man bei vielen, vielen Gelegenheiten tun. Menschen in die Nachfolge Jesu einzuladen. Menschen sollen Christen werden und Christen sollen Christen bleiben. Das zweite ist die Aufgabe der Apologetik, der Verteidigung des christlichen Glaubens. Man kann auch sagen, Unterscheidung der Geister, dass wir auch gerade heute warnen vor falschen Strömungen, dass sie nicht verführt werden. Ja, das ist ganz wichtig. Apologeten, das ist auch einer meiner Dienste, über viele Jahre gewesen schon. Wir sind nicht unfehlbar, wir brauchen die Fürbitte. Und wenn aber warnende Stimmen kommen von Brüdern, die hier Geister unterscheiden, und letztendlich kann jeder Christ anhand der Bibel das auch ein Stück weit tun, ja, das muss man nicht auf eine gewisse Gabe jetzt nur beschränken, prüfet alles und das Gute behaltet. Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Und wenn dann Brüder oder auch Schwestern hier warnend ihre Stimme erheben in Gemeinden oder Kreisen, dann sollte man auch darauf hören und alles anhand des Wortes Gottes prüfen. Ist es wirklich im Argen in unserer Gemeinde? Sind wir abgeirrt vom Wort Gottes? Haben wir nicht mehr die Leitung des Heiligen Geistes, sondern haben wir uns anderen Geistern geöffnet? Das kann manchmal schnell gehen und wenn dann jemand warnend auftritt, wir sollten es ernst nehmen und prüfen vom Wort Gottes her. Ja. Nun kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Die Gemeinde ist beauftragt, unter Gebet und Leitung des Heiligen Geistes, nicht durch Mehrheitsabstimmungen, ja, unter Gebet und Leitung des Heiligen Geistes, Älteste und Diener zu berufen, und zwar nur solche, die den Anforderungen von 1. Timotheus 3 und Titus 1 entsprechen. Und auch für alle weiteren Dienste und Aufgaben in der christlichen Gemeinde gelten ausschließlich die im Neuen Testament gegebenen Richtlinien und Anordnungen, wie sie dort geschrieben stehen, ohne Anpassung an den gottlosen, schamlosen und emanzipatorischen Zeit- und Weltgeist. Älteste und Diakone. Heute gibt es ja leider oft schon Ältestinnen oder Pastorinnen bis hin zu Bischöfinnen. Gibt es das im Neuen Testament? Nein? Ja, freue mich, dass ihr das auch so klar erkennt. Heute ist es leider eher selten. Man hat sich dem Zeitgeist angepasst, man erklärt Bibelstellen als relativ und das ist dann willkürlich, weil es geht hier um die Schöpfungsordnung. Ich werde das gleich noch begründen. Nämlich so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist, ist der Mann das Haupt der Frau, Epheserbrief Kapitel 5. Und das kann nicht umgekehrt werden, wenn nicht Schaden für die Seelen entstehen soll. Ich möchte einmal jetzt nur die Stelle 1. Timotheus 3, Vers 1 folgende mit uns kurz betrachten, was hier über Älteste gesagt ist. 1. Timotheus 3, ab Vers 1. Wer will, kann es auch aufschlagen. Da steht, glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst oder Ältestendienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Das heißt, er muss einen unbescholtenen Ruf haben, nach innen und nach außen. Mann einer einzigen Frau. Das heißt, er soll nicht in polygamen oder unzüchtigen Beziehungen leben, soll auch da als einen unbescholtenen guten Ruf haben. Er soll nüchtern und besonnen sein, also kein Hitzkopf, der in einer emotionalen Erregung irgendwelche falschen Entscheidungen trifft, sondern er soll Dinge nüchtern anhand des Wortes Gottes unter Gebet prüfen können. Er soll anständig, gastfreundlich sein, ein offenes Haus, da muss natürlich auch die Frau des Ältesten mitmachen, da hängt ja die meiste Arbeit an den Frauen. Übrigens spricht die Bibel von mehreren Ältesten, das nur nebenbei bemerkt. Ja. Einer ist sehr schnell überfordert, hat auch nicht alle Gaben, die nötig sind. Das ist ein ergänzender Dienst von mehreren Brüdern, nach meiner Erkenntnis von der Bibel her. Es ist immer wieder von mehreren Ältesten die Rede und auch Diakonen. Ja, und weiter. Er soll fähig zu lehren sein. Das ist ganz wichtig, denn er muss ja die Gemeinde vor Irrlehren bewahren und die gesunde Lehre weitergeben können. Die Lehrgabe gehört sehr grundlegend dazu. Weiter heißt es, nicht der Trunkenheit ergeben. Das heißt, jede Art von Rauschmittel sollte für einen Ältesten tabu sein. Er soll nicht ein Sklave irgendwelcher Bindungen sein. Ob es Drogen, Alkohol, Zigaretten, Pornografie oder irgendwelche anderen Dinge sind. Er sollte nicht gewalttätig sein, also kein aggressiver Mensch. Es ist traurig, wenn es zu Handgreiflichkeiten in Gemeinden kommt und dann noch zwischen Ältesten. Ich habe das einmal so fast miterleben müssen, ich war gerade nochmal abgebremst und das nach dem Abendmahl, ja, solche Dinge. Jetzt nicht in unserer Gemeinde, Gott sei Dank, aber ich komme ja auch viel rum, ja. Ich habe schon manches erlebt. Ich kenne also hunderte Gemeinden, zumindest von Vorträgen, die ich dort halten durfte. Kennen ist zu viel gesagt, aber man kriegt so einen kleinen Einblick wenigstens. Also nicht gewalttätig und man kann aber auch seelisch Leuten Gewalt antun. Seelischer Missbrauch. Ja, das sollte auch nicht sein. Es sollte auf geistlicher Ebene alles geschehen und nicht durch seelische Manipulation, seelischen Zwang und Gruppendruck und solche Dinge. Wie oft ist heute seelisch, allein schon durch die Musik und alles, wo die Leute manipuliert werden. Nein, es sollte ehrlich das Herz angesprochen werden, aber das Herz als das Personenzentrum des Menschen, zu dem auch der Verstand gehört, auch das Gefühl, aber vor allem das klare Denken, die Unterscheidungsgabe, der Verstand, alles soll eingeschaltet werden und nicht ausgeschaltet. Er soll nicht nach schändlichem Gewinn streben, also nicht habgierig, er soll den Dienst nicht um des Geldes willen machen. Die Geldgier ist die Wurzel oder eine Wurzel allen Übens zumindest. Ja. Er soll gütig sein. Man soll spüren, dass er wirklich die Gemeinde, die ihm anvertrauten Menschen mit der Liebe Christi liebt. Nicht streitsüchtig. Also man soll nicht immer die kontroversen Themen suchen. Man soll auch keine falsche Harmonie stiften wollen, aber nicht gerade den Streit noch in die Gemeinde hineintragen, sondern von der Bibel her sachlich und nüchtern zur Klärung beitragen. Ja, wir haben ja die Heilige Schrift und da kann man alles klären, alle Fragen. Man muss nicht streiten. Da steht nochmal, nicht geldgierig und dann einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn jemand in der eigenen Familie keine Autorität hat, wie soll er sie dann in der Gemeinde haben? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Es sind leider schon auch viele Brüder daran gescheitert, haben gesagt, ich kann es nicht, bei mir sind ungeordnete Verhältnisse zu Hause. Sicherlich, wenn Kinder nicht gläubig sind, ja, wir können den Glauben nicht weiter vererben. Aber wenn es total chaotisch zugeht und auch die Frau keine Einheit hat mit ihrem Mann und so weiter, dann ist es schwierig. Natürlich kann auch da eine Zeit der Reifung und Läuterung sein. Und es können sich Dinge ändern unter Gebet. Dann ist es neu zu prüfen. Aber solange der Zustand chaotisch ist, ist es nicht geeignet. Oder ein solcher Bruder für Ältestendienst. Das heißt dann auch zur Begründung, wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Und er soll kein Neubekehrter sein, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Einer, der ganz jung im Glauben ist, er könnte sehr schnell stolz werden. Er hat auch noch nicht so die Bibelkenntnis. Und er hat noch nicht die Erfahrung, wie der Teufel arbeitet, wie er einen Fallen stellt und Stricke legt. Selbst nach über 30 Jahren Glauben, nachdem ich gläubig bin, über 30 Jahre weiß ich auch noch nicht alles. Ja? Man lernt da nie aus. Aber jemand, der jetzt ganz neu bekehrt ist, wie soll er schon das alles erkannt haben und die ganzen Erfahrungen, was alles passieren kann im Glaubensleben. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Also auch die ungläubige Umgebung sollte zumindest sagen können, das ist jetzt kein Dieb oder Unzüchtiger oder Bankräuber oder Mörder gar oder irgend sowas. Das wäre ein ganz schlechter Ruf. Sie sollen schon sagen können, ja, der lebt an sich anständig, hat mit keinem Streit, ist versöhnungsbereit, wenn mal was war, dass das einfach bekannt ist. Gleicherweise wird auch Ähnliches über die Diakone gesagt, aber aus Zeitgründen kann ich das jetzt nicht alles ausführen. Auch in Titus 1 ist eine wichtige Parallelstelle zu diesen Fragen. Ich habe die Titus- und Timotheusbriefe einmal ausführlich ausgelegt. Da bin ich ausführlicher drauf eingegangen. Nun ist noch ein weiteres wichtiges Thema bezüglich Gemeinde. Ein heikler Punkt, vielleicht auch unter uns hier, wo es um Verhalten und Erscheinungsbild der Gemeindeglieder geht. Wir haben formuliert, alle Glieder der Gemeinde sollten mit Gottes Hilfe sowohl durch ihr Verhalten als auch durch ihr äußeres Erscheinungsbild Vorbilder für andere Menschen sein. Sie sollten sich durch ein ordentliches und sittsames Wesen, durch die Einhaltung der neutestamentlichen Gemeindeordnung, 1. Korinther 11, sowie durch den inneren Schmuck ihres Herzens, 1. Petrus 3, auszeichnen. Hier sind so ein paar Dinge versteckt, ja, die man vielleicht nicht gleich erkennt. Wir wollen es nicht so hart sagen. Aber ich denke, einig sind wir uns auch in unserem Rahmen darüber, dass es in der Gemeinde keusch und ordentlich zugehen soll. Dass keine anstößige Kleidung, oder muss schon eher sagen, Nichtkleidung da ist, vor allem bei Frauen, manchmal auch bei Männern. Ja, da gehen sie ja manchmal auch schon mit Shorts in Gottesdienst, auch Männer in manchen Gemeinden und wie auch immer. Aber ich denke, dass das nicht sich für den Tag des Herrn, für die Versammlung geziemt. Natürlich, wenn wir im Garten arbeiten oder Radfahren, ist was anderes. Aber in der Gemeinde soll es ordentlich zugehen, dass niemand abgelenkt ist durch irgendwelche anstößigen Kleidungen oder Verhaltensweisen. Jeder möge das auch selber prüfen. Und ich lese hierzu nur eine Stelle, die noch etwas tiefer geht in diesen Fragen. Ich möchte da nicht viel dazu sagen, ich lese es einfach mal vor. Und ich denke, das ist durch die Schöpfungsordnung begründet. Das ist nicht nur kulturell bedingt, sondern nach meiner Erkenntnis auch heute noch gültig. Da steht erst in 1. Korinther 11, Vers 3, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und dabei etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Und ich erkläre kurz, nämlich deshalb, weil Christus das Haupt des Mannes ist. Und Christus ist unsichtbar, deshalb soll der Mann sein Haupt nicht bedecken beim Gebet. Im Unterschied zum Judentum, die das falsch auslegen von Mose her, der die Decke über dem Haupt hatte, ja. Ich konnte überall beten, nur nicht an der Klagemauer, weil dort musste ich mir einen Hut aufsetzen, wenn ich diese Stelle ganz streng nehme. Ja, jeder Mann, der mit bedecktem Haupt betet, schändet sein Haupt. Weiter heißt es aber, und das ist heute leider sehr umstritten in Gemeinden, ich mache auch kein Gesetz aus, aber jeder möge es prüfen, was hier das Wort Gottes sagt. Für sich prüfen, so meine ich. Ja. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, das ist gemeint beim Gebet vor allem hier, so soll ja auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Das war noch bis vor 40, 50 Jahren auch in Deutschland überhaupt keine Frage, ja, aber es hat sich auch unter dem Einfluss des Zeitgeistes hier vieles geändert. Ich habe bewusst jetzt hier nur das Wort Gottes zitiert. Es gibt auch eine Schrift über diese Frage aus. Das könnt ihr vielleicht einfach einmal auch für euch lesen und prüfen. Es ist nicht heilsentscheidend, aber es ist einfach ein Gehorsamsschritt, wenn ich Dinge erkenne von der Bibel her, dass ich sie dann auch frohen Herzens, nicht gezwungen, sondern frohen Herzens befolge. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und das Äußere ist ein Abbild des Inneren. Man kann nicht sagen, ja, Hauptsache ich bin herzengläubig, das Äußere ist ja alles ganz egal. Das Äußere ist ein Abbild des Inneren. Nun nochmal weiter zu der heiklen Frauenfrage. Ich möchte noch etwas sagen und auch anhand hier unseres Bekenntnisentwurfs über das Aufgabenfeld der Frauen in der Gemeinde. Das Aufgabenfeld der Frauen in der Gemeinde. Frauen haben vielfältige Aufgaben in der Gemeinde. Wir haben aufgezählt, nur als Beispiele, Frauenarbeit, Kinderarbeit, Mission, Diakonie, persönliche Seelsorge und anderes. Sie dürfen aber gemäß Gottes Wort keine gemeindeleitenden Aufgaben wahrnehmen oder Männer autoritativ belehren. Und dazu was sage, lese ich nur drei Bibelstellen dazu, die auch sehr klar sind. 1. Korinther 14, Verse 34 folgende. Eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Dann Epheser 5, 24. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Und 1. Timotheus 2, Vers 12 folgende. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Zitat Ende. Das sind sicherlich schwierige Stellen, wo man manches dazu jetzt sagen müsste. Denn Adam wurde durchaus verführt, aber dann mit Hilfe der Frau als zusätzliches Medium, erst die Schlange, also Satan bei der Frau, die mehr okkult empfänglich ist, und dann der Mann, der ja auch sexuell empfänglich ist, zusätzlich musste die Frau dann auch kommen praktisch und ihm die Frucht reichen. Aber das ist ein weites Gebiet jetzt. Jedenfalls, ich verstehe diese Stelle so, dass Frauen nicht lehren und regieren sollen in der Gemeinde, nicht über Männer, und zwar über Männer, über Kinder ja, auch über Frauen, in der Frauenarbeit, Kinderarbeit, das ist gar keine Frage. Aber eben nicht über Männer, sonst würde die Hauptstellung verkehrt. Der Haupt ist das Mann der Frau, wie Christus das Haupt der Gemeinde. Sonst würde ja die Gemeinde das Haupt des Christus, wenn die Frau das Haupt des Mannes wäre. Ja, um in dieser Parallelität zu bleiben. So ist es heute leider oft. Die Gemeinde will bestimmen, was Christus zu tun hat, anstatt auf Christus und sein Wort zu hören. Ihr merkt, wie hier alles verdreht wird. Nun, ich habe ein weites Herz für den Dienst der Frauen und auch wir Brüder. Sie haben so viele Aufgaben, wo sie wunderbare Erfüllung finden und sich einbringen können. Sie sind damit voll ausgelastet, wenn sie diese Arbeit treu wahrnehmen. An Frauen, an Kindern, auch missionarisch, diakonisch vieles tun können und in praktischen Fragen. Aber es ist eben diese Grenze, nicht diese Hauptstellung verkehren. Manche Ausleger, manche Brüder schreiben, das bezieht sich auf ein absolutes Redeverbot der Frau, sie darf noch nicht einmal singen, beten oder Zeugnis geben, das sehe ich so nicht. Denn es heißt in der Bibel auch, dass die Frau, wenn sie prophetisch redet, also weissagt, das Haupt bedecken soll. Das heißt, sie darf also auch prophetisch reden, auch ein Wort sagen. Nicht nur ein Wort, sondern auch ein Zeugnis zum Beispiel, ein Lied, ein Gedicht, ein Erlebnis mit dem Herrn, aber es soll keine Lehrpredigten oder Lehrvorträge halten. So verstehe ich diese Stelle. Und also nicht auf ein totales Schweigegebot, dass sie noch nicht einmal singen oder beten dürfte in der Versammlung, wie es manche, denke ich, übertrieben auslegen. Ich nenne es hier keinen Namen. Ein Bruder, den kenne ich sehr gut, der hat das so meint, der hat gesagt, nimm das lieber aus aus deinem Buch, ich sehe das ein bisschen anders, ja, von der Bibel her. Aber das sind auch Prägungen durch Brüdergemeinden und so, wo das manchmal sehr strikt und übertrieben auch gesehen wird. Nun, liebe Geschwister, noch ein anderes Thema, der Ausschluss aus der Gemeinde. Wir haben es so formuliert, Menschen, die dauerhaft und unbußfertig in offenbarer Sünde leben oder Irrlehren vertreten und andere dadurch zu Fall bringen würden, müssen nach mehrmaliger Ermahnung aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, mit dem Ziel ihrer Umkehr und der Bewahrung der Gemeinde vor dem Bösen. Wir haben es ganz genau formuliert, nämlich dauerhaft und unbußfertig. Es ist nicht so, wenn jetzt jemand sündigt und zu Fall kommt und dann wieder Buße tut. Dann ist ganz klar, der muss nicht ausgeschlossen werden. Da wäre keiner mehr von uns in den Gemeinden. Oder sage ich jetzt was Falsches. Ja. Es geht um solche Menschen, die dauerhaft in Sünde leben und keine Buße mehr darüber tun wollen. Die sich verhärten, die auch keine Ermahnung mehr zugänglich sind, auch nach mehrmaliger Ermahnung, Matthäus 18, ja, ist ja die Gemeinderegel genannt, zuerst unter vier Augen und dann noch Zeugen dazu und dann die Gemeinde, wenn es dann nichts nützt, dann der Ausschluss. Also da ist eine genaue Abfolge genannt, dass das nicht vorschnell geschieht. Aber Ausschluss wird Leute leider heute kaum noch praktizieren, deshalb sieht es so schlimm aus in vielen Kirchen, vor allem auch in den Landeskirchen, aber auch in Freikirchen, weil dann der ganze Sauerteig wie ein Krebsgeschwür um sich frisst. Das ist der falschen Lehre und Lebensweise. Man müsste heute ja viele Landesbischöfe aus den Kirchen hinausfegen mit ihren Irrlehren. Aber wer tut das? Das ist ja hierarchisch angeordnet. Hat keiner den Mut oder die Kraft von der Basis, das durchzusetzen. Ja, das ist die Tragik, dass man keine Kirchen- oder Gemeindezucht mehr betreibt. Weithin. Und wo es noch geschieht, da wird dann gesagt, ah, die sind ja so intolerant, anstatt dass man sagt, man muss ja die Gemeinde schützen vor der Sünde und wenn man diesen Menschen ausschließt, dient es ja auch zu seinem eigenen Segen, damit er ins Nachdenken kommt, damit er zur Umkehr gelangt. Ja. Man muss die Gemeinde bewahren vor dem Bösen und dem Sünder helfen, damit er so weit kommt, dass er sagt, ich sehe es nicht mehr weiter, ich kehre zu Jesus um, er ist mein einziger Trost, meine einzige Hoffnung. Das ist der Sinn auch der Gemeindezucht. Ja, im Rheinland wurde ein Pfarrer entlassen, weil er ein Pärchen, das unverheiratet zusammenlebte, nicht zum Abendmahl zugelassen hatte. Dann hat man nicht dieses Pärchen aus der Kirche ausgeschlossen, sondern den Pfarrer, der zu Recht ihnen das Abendmahl verweigern wollte. Ja, so weit geht es schon. Perversion, das ist eine pervertierte Kirche, die sowas macht. Das richtig wäre gewesen, und das hat er auch versucht, ihnen zu sagen, wenn er ihnen sagt, heiratet doch und nehmt vorher getrennte Wohnungen vor der Heirat. Können Sie ja immer noch ändern, ja, zwei Wohnungen. Dann heiraten und dann geht zusammen, tut Buße darüber. Und dann, wenn Sie wirklich von Herzen Buße tun, dann können Sie auch getraut werden. Ja, der Herr vergibt dann gern und freudig, aber nur wenn der Mensch wirklich das von Herzen bereut und umkehrt von seinem Weg der Sünde. Ja, natürlich 1. Korinther 5, diese Stelle und weiteres. Auch Sektierer muss man meiden. In Römer 16 steht, Vers 17 folgende, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Römer 16, Vers 17 folgende. Das darf man nicht zulassen, dass Irrlehre um sich frisst wie ein Krebs. Deshalb, wenn jemand kommt in die Versammlung und will gleich auf die Kanzel und irgendwelche Lehren verkündigen, das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen erstmal reden mit dem Menschen, ob er wirklich ein Bruder ist, ob er bibeltreu lehrt. Es könnte auch irgendein Sektierer sein, der hier seine Sonderlehren ausbreiten will. Und das würde Verwirrung stiften in der Gemeinde. Die können ja oft sehr gut reden. Ja, und das sogar noch biblisch begründen, indem sie Stellen aus dem Zusammenhang reißen. Das ist eine große Gefahr. Und jetzt dann immer peinlich, wenn man dann auf die Kanzel gehen muss und sagen, das stimmt aber nicht. Ja, dann ist das Durcheinander noch größer, aber es muss dann auch manchmal so gesagt werden. So heißt es auch in Titus 3, Vers 10 folgende, einen sektiererischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. Das ist gerade Liebe, wenn wir dieses Krebsgeschwür des falschen Lebensstils und der falschen Lehren nicht wuchern lassen in unseren Gemeinden. Liebe zur Gemeinde, aber auch Liebe zu den Verirrten, damit sie zur Umkehr gelangen. Nun, ich weiß nicht, bleibt noch etwas Zeit, ich will nicht überziehen, über das Verhältnis zur Ökumene und zu Dachverbänden. Wir haben ja das formuliert, ihr habt es vorhin gehört, ich lese es nicht mehr alles vor, dass nach unserer Erkenntnis die Gemeinden in urchristlicher Zeit nicht in ökumenischen Zusammenschlüssen und Dachverbänden organisiert waren. Sie standen in brüderlicher Verbindung miteinander, waren aber strukturell selbstständig. Die Briefe sind gerichtet an die Gemeinden in Rom, in Korinth, in Ephesus und so weiter. Aber es heißt nicht irgendwie an den Papst von Rom, der über alle Gemeinden regiert oder so ähnliches. Das finden wir natürlich im Neuen Testament nirgends. Das kam alles später durch Machtpolitik, ja, indem die Macht vom Kaiser dann aufs Papsttum überging und so weiter und so fort. Und das Problem ist ja, wenn ein Dachverband existiert, wenn es da eine bibeltreue Leitung gibt, wunderbar. Aber was passiert, wenn oben die Spitze plötzlich unbiblische Lehren vertritt und es wird dann in alle Gemeinden hinein dirigiert, dann ist der ganze Verband, ja, wie soll ich sagen, im Eimer, ja, sage ich mal, salopp. Und das ist genau das Problem bei der römischen Kirche. Die haben drei angeblich unfehlbare Dogmen verkündigt, die sie nicht zurücknehmen können. Unfehlbarkeit des Papstes, Mariä unbefleckte Empfängnis und Mariä Himmelfahrt. Völlig unbiblisch alles und können sie nicht zurücknehmen. Und deshalb ist die römische Kirche nicht reformierbar. Und genauso ist es bei anderen, die dogmatisch Lehren so festschreiben, dass sie sagen, das ist unfehlbares eigenes Wort. Jedes Bekenntnis, was wir Menschen formulieren, steht immer unter der Heiligen Schrift. Sonst hätten wir das nicht gewagt. Ja? Es muss sich immer alles korrigieren lassen anhand der Bibel. Aber Rom hat zusätzliche Lehren für irrtumslos offenbart, die aber nicht in der Bibel stehen. Und das ist sehr gefährlich, wenn man so etwas tut. Und auch die Dachverbände Evangelische Kirche, ich möchte mal so sagen, die Synoden sind weithin von den 68er Neomarxisten unterwandert worden. Deshalb sieht es so aus. Und auch in den Freikirchen ist das immer mehr. Deshalb auch diese Gender-Ideologie, wo man sagt, Mann und Frau seien das Gleiche oder man kann das beliebig austauschen und wählen, das Geschlecht. Das ist völlig im Gegensatz zu Gottes Wort. Aber das ist alles Ideologie, ein Bilderdienst, auf wörtlich übersetzt. Und wenn das von oben dirigiert wird, von Bischöfen und Synoden, die weder Bischöfe noch Synoden sind, ja, dann ist das verhängnisvoll für die einzelnen Gemeinden, wo dann auch die Pfarrer und wer auch immer das übernehmen müssen, und die Pastoren und wie auch immer. Ich bin übrigens überzeugt, das Gesündeste für Gemeinden ist, wenn es Älteste und Diakone gibt und nicht irgendwelche Alleinherrscher in irgendeiner Form. Und zwar mehrere Älteste und Diakone, wie schon erwähnt. Die Entwicklung in der Endzeit ist so, dass zahlreiche kirchliche und auch evangelikale Dachverbände von Ökumenikern, Bibelkritikern und Modernisten von oben und von unten her unterwandert worden sind. Da werden führende Leute, Prediger und Pastoren zu Schulungen, Seminaren und Kongressen eingeladen. Was lernen diese führenden Kräfte dort, sie werden umgepolt in Richtung Ökumene, Bibelkritik, Pseudocharismatik, weltliche Evangelisationsmethoden, Frauenordination, Homo-Ehe, das kommt jetzt auch, und so weiter. So eine gewisse Reihenfolge. Mit der Bibelkritik fängt es immer an und dann geht es immer weiter, abwärts. Und dann wird ja, ich habe selber das schon miterlebt, wird dann so ganz raffiniert gesagt, ja, wir müssen ja nicht alles so eng sehen. Vieles in der Bibel ist zeitbedingt, das müssen wir heute nicht mehr ernst nehmen. Wir nehmen nur noch die Liebe Gottes ernst, der uns alle so lieb hat. Und auch der Papst ist ein lieber Mann. Und ja, und auch bis hin zu Sekten macht man schon die große Einheit. Ich habe gehört, die Evangelische Allianz hat es auch schon in Salt Lake City getagt, Mit den Mormonen fängt man jetzt auch schon an, was ja überhaupt keine Christen sind. Die glauben ja, dass der Mensch zum Gott wird und dass Gott ein höher entwickelter Mensch ist. Also eine Art Evolutionslehre in den göttlichen Bereich hinein. Also es gibt da kaum noch ein Bremsen. Besonders gefährlich ist jetzt die endzeitliche Ökumene, vor allem wenn es ein Papst ist, momentan ein Jesuit, der sich ja die Gegenreformation auf die Fahnen geschrieben hat. Und das macht man heute nicht mehr mit Feuer und Schwert, sondern mit Umarmung. Kommt alle her, wir sind alle Brüder. Und wenn sie dann alle dabei sind, dann lässt man die Maske fallen und sagt, jetzt gehört ihr alle dazu und jetzt zeigen wir unser wahres Gesicht. Und dann wird der Antichrist die Hure abwerfen, dann braucht er sie nicht mehr und wird dann seine Religion aufrichten. Habe ich jetzt zu viel gesagt? Aber das ist vom Wort Gottes her, das ist so, wie ich es erkenne und auch viele andere Brüder und Schwestern. Etliche führende Evangelikale, ich kann dir jetzt viele Namen nennen, das mache ich nachher dann draußen, aber nicht öffentlich, sind dem Johanniterorden beigetreten. Johanniterorden, genau wie die Malteser, ein Orden, der aufs Mittelalter zurückgeht, so wie die Templer und so weiter. Und die haben das Ziel der Ökumene auf die Fahnen geschrieben. Eine führende evangelikale Zeitschrift wird auch von einem Johanniterritter herausgegeben. Und wie heißt das Magazin der Deutschen Evangelischen Allianz? Eins Magazin. Ja. Das ist das Programm. Übrigens auf der Dollarnote. Warum ist gerade diese Mensch-Einheitspyramide auf der 1-Dollar-Note? Da steht ganz groß drüber One, Eins. Ja. Steht auch da drüber. Ist mir vorhin deutlich geworden, das genau angeguckt habe. Das hat man nicht auf die 10-Dollar gemacht, sondern auf die 1. One. Das sind alles interessante Beobachtungen. Auch erschütternde Dinge. Immer mehr Evangelikale gehen Richtung Rom, in hochkirchliche Bruderschaften, in irgendwelche Orden, lassen sich heilig zum Priester weihen. Das hat man bei mir übrigens auch versucht, ich habe es dann abgelehnt. Ich weiß, das ist aus eigener Erfahrung. Ich war ganz in der Nähe hier bei Altarweihe dabei, bei Firmungen durch evangelische Pfarrer wurde das gemacht. Und was ich euch da alles nachher erzählen kann, wenn wir dann ohne Schutznamen hier zusammensitzen, das ist kaum zu glauben, aber ich habe es selber erlebt und auch andere. Immer mehr Brüder besuchen mich in letzter Zeit, die auch früher in diese Ökumene vereinnahmt waren oder vereinnahmt werden sollten und sagen, sie haben sich jetzt auch davon gelöst mit Gottes Hilfe. Gerade kürzlich hat mich ein Prediger aus Norwegen besucht, der damals auch gefirmt worden war, wo ich Augenzeuge war und hat sich völlig davon losgesagt, von diesem Geist inzwischen, Gott sei Dank. Nun, liebe Geschwister, wir können nicht in Dachverbänden sein, die schon zusammengehen mit dem römischen Katholizismus, wo ja so viele okkulte Elemente sind. Da werden Knochen in Altäre einbetoniert, damit sie Wunderkräfte haben, um die Hostie umzuwandeln und so weiter. Das muss man einfach wissen, welches Heidentum da aus den alten Mysterienreligionen, Babylon und so weiter, eingeflossen ist. Mit einer Kirche, die derart okkult durchsetzt ist, wollen heute manche Evangelikalen zusammenarbeiten. Und es wird jetzt eine gemeinsame Erklärung zwischen Evangelischer Weltallianz und Vatikan vorbereitet. Und ein Zentrum sitzt ja ganz in der Nähe von Tübingen, ein früherer Vorsitzender der Evangelischen Allianz, der da federführend ist. Aber wir können wegen eines guten ethischen Punktes, zum Beispiel Abtreibung, der zum Teil bei Katholiken noch recht gut ist, ethisch sind sie in manchem klarer, aber auch nur vordergründig. Ja. Wenn man genau hinter die Kulissen schaut, gibt es auch Missstände. Aber nicht wegen der Ethik können wir einfach die Dogmatik über Bord werfen und sagen, ja, weil sie auch gegen Abtreibung sind, etliche Katholiken, ist da jetzt plötzlich alles gut und man fragt gar nicht mehr nach den falschen Lehren. Es ist gerade Liebe zu den katholischen Mitmenschen, wenn wir ihnen sagen, allein die Bibel, allein Jesus Christus, allein die Gnade, allein der Glaube ist der Weg zur Erlösung und nichts anderes. Keine Zusatzlehren, keine Kirchenfehlertraditionen, keine unfehlbaren Papsterklärungen, sondern allein Gottes Wort. Und gerade wenn das Reformationsjubiläum kommt, müssten wir das umso lauter sagen und nicht wie die EKD zusammen mit Rom das jetzt feiern wollen. Ich habe draußen ein Buch liegen, 95 Thesen für 2017, wo wir uns von solchen Dingen abgrenzen. Der Papst gibt sich oftmals ökumenisch, obwohl laut der Erklärung Dominus Jesus die anderen Kirchen gar nicht wirklich anerkannt werden als Kirchen, sondern nur als Gemeinschaften. Das ist bisher nicht widerrufen worden, auch nicht unter Franziskus. Der Zug rollt schon längst in Richtung Rom und wir müssen uns fernhalten von allem, was in diese große babylonische Ökumene hineinrollt. Nicht nur die Konfessionen, auch die Religionen sind schon längst von Rom vereinnahmt, seit dem Zweiten Vatikanum, weshalb auch glaubenstreue Katholiken sich getrennt haben von der katholischen Kirche. Die sind natürlich noch katholischer und mit der Messe und so weiter. Ich denke jetzt an die Piusbrüder, wo ich auch welche kenne, ja, aber die lehnen Rom ab und sagen, das sei der Antichrist und die Freimaurer, die sehen das auch, aber sie sind eben noch katholischer als katholisch, so wie im Mittelalter praktisch in dieser Haltung. Da könnte ich jetzt auch viel sagen, aber das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Die Hure Babylon ist die Religion, die dem Antichristen den Weg bereitet. Und da werden sämtliche Konfessionen und Religionen dann auch zusammengeführt, nicht nur Rom. Aber Rom steht ausdrücklich in Offenbarung 17 mit den sieben Hügeln, den Gewändern aus Purpur und Scharlach, dem Becher und was auch immer, sehr deutliche Hinweise darauf. Und auch die Verfolgung der Heiligen, die hier genannt wird. Ich erinnere an die Inquisition. Nun, ich komme so langsam zum Ende. Läuft es noch? Kennzeichen der urchristlichen Gemeinden. Wir glauben und erkennen, dass die Gemeinden in urchristlicher Zeit nicht in ökumenischen Zusammenschlüssen und Dachverbänden organisiert waren. Haben wir schon begründet. Sie standen zwar in brüderlicher Verbindung miteinander, waren aber strukturell selbstständig und voneinander unabhängig. Sie wurden zusammengehalten durch Jesus Christus als Herr der Gemeinde, durch den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus, durch die Briefe und Schriften der Jünger und Apostel, die in den Gemeinden kursierten, die an andere Gemeinden weitergegeben wurden und dann früh im neutestamentlichen Kanon gesammelt wurden. Und zusammengehalten wurden sie auch durch die brüderliche Liebe. Die Heilige Schrift ist das Bindeglied zwischen den Gemeinden. Und deshalb sind wir auch mit vielen Christen eins, die genauso wie wir die Heilige Schrift ernst nehmen. Und auch hier sind ja Christen aus unterschiedlichen Gemeinden, aber wenn du allein das Wort Gottes ernst nimmst und nichts daran änderst und den Herrn Jesus lieb hast, wiedergeboren bist, dann sind wir Brüder und Schwestern. Egal in welchen Namen jetzt deine oder meine Gemeinde trägt. Und jede Gemeinde und jeder Einzelne darf und muss sich korrigieren lassen, immer wieder neu von der Bibel her. Wir lernen alle dazu und lernen auch nicht aus in diesem Leben. Aber wenn wir etwas klar erkannt haben vom Wort Gottes, dann gilt es auch gehorsam zu sein. Nun, ich bin überzeugt, dass unabhängige Gemeinden die einzige Art von Gemeinde ist, die in der Endzeit überleben wird. Dass wir uns weder dem Staat noch irgendwelchen Kirchenverbänden und Dachverbänden anbiedern. Sicherlich, wir sind gehorsame Staatsbürger, soweit es nicht gegen unser Gewissen, gegen das Wort Gottes geht. Römer 13 gilt für uns genauso wie Apostelgeschichte 5, ich glaube es ist Vers 27, wo es dann heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mhm. Wenn uns zum Beispiel Mission verboten würde oder wir Dinge praktizieren müssten, die Sünde sind, homosexuelle Trauen zum Beispiel oder Abtreibung befürworten, dann müssten wir das verweigern. Ich möchte abschließend hinweisen, dass wir keine Zentrale haben, weder in Rom noch in Hannover und auch nicht in Bad Blankenburg, sondern unsere Zentrale ist allein, ich sage es mal so, Gott, unser Herr Jesus Christus. Zu ihm dürfen wir beten, er wird uns leiten und er wird auch Geschwister zusammenführen. Uns besuchen in Pforzheim immer wieder Geschwister aus anderen bibeltreuen Gemeinden, das sind Grüße von der Gemeinde und von jener, aber viele dieser Gemeinden sind frei von Dachverbänden, damit sie nicht hineingezogen werden, wenn der Dachverband gekippt ist, in diese Verführungsströmungen. Abschließend noch eine Gegenüberstellung von wahrer und falscher Einheit. Und damit möchte ich dann auch zum Ende kommen. Wahre Einheit umfasst nur diejenigen, die an Jesus Christus glauben, die sein Wort als die Wahrheit behalten, die in der Welt, aber nicht von der Welt sind, und die daher von der Welt gehasst werden, gemäß Johannes 17. Falsche Einheit hingegen umfasst die gesamte Menschheit. Globalisierung auf allen Gebieten heute. Die falsche Einheit hurt mit allen möglichen Ideologien und Religionen und sie verfolgt diejenigen mit Zwang, Terror und schließlich Gewalt, die Jesus Christus als einzigen Herrn, Erlöser und Friedensbringer die Treue halten. Das ist Offenbarung 17, die falsche Einheit. beides mal Kapitel 17, auch schon Offenbarung 13 von den zwei Tieren, den antichristlichen Gestalten. Zweite Gegenüberstellung und dann noch die dritte. Zweite, die wahre Einheit kommt zustande durch Missionierung und Evangelisierung aller Völker. Das heißt, der Menschen in den Völkern, die sich rufen lassen. Es gibt keine Volksbekehrung, sondern immer nur Bekehrung der Einzelnen. Sie kommt zustande durch den klaren Ruf zum rettenden Glauben und zur Lebensübergabe an den Herrn und Heiland Jesus Christus. Die falsche Einheit aber, da muss man genau darauf achten, umgeht diesen Ruf zur Bekehrung. Ja. Indem sie nämlich politische Probleme und auch Selbsterlösungsversuche einer sich als autonom verstehenden Menschheit in den Vordergrund stellt. Eine Menschheit, die den Ruf zu ihrer Erlösung und Errettung nicht hören will, findet schließlich ihre Zuspitzung im Antichristen. Dieser setzt sich selber in den Tempel Gottes und gibt vor, er sei Gott. 2. Thessalonicher 2. Und drittens, falsche Einheit, Entschuldigung, zunächst die wahre Einheit. Wahre Einheit duldet keine Irrlehre, die eine ganz klare Irrlehre von der Bibel her beurteilt. Ja. Ist. Ist ja nicht immer alles gleich so leicht erkennbar, ja? Aber wenn man es schon erkennt als Irrlehrer, dann darf man das nicht dulden in der Gemeinde. Falsche Einheit dagegen duldet Irrlehre und fördert sie sogar durch ideologische Vermischung. Und das ist auch das Problem bei der Evangelischen Allianz. Da hat man inzwischen, früher war das noch etwas eingegrenzter, ja? Aber inzwischen hat man da kaum noch ein Halten, ich habe schon mal erwähnt. Man hat jetzt Extremcharismatiker in den Vorstand berufen, Allversöhner, ich weiß nicht, was noch alles geplant ist. Man hat ja schon bei den Mormonen auch getagt, wie ich schon erwähnt habe. Also es wird immer weiter ausgeweitet. Und wenn man da mal zusammen ist, ein Boot, dann kann man nicht mehr sagen, aber du hast da die falsche Lehre und jenes, muss alles abstellen. Hier wird die Einheit über die Wahrheit gestellt. Und das ist das Problem. Natürlich, wir wollen auch keine unnötigen Spaltungen. Der Herr Jesus hat gebetet für die Einheit seiner Jünger, das ist richtig. Aber es ist nur die Einheit derer, die in der Wahrheit wandeln. Und wenn alle, ich sage es mal so, wenn alle wirklich allein die Heilige Schrift als Basis nehmen würden. Ich habe ja so viele Bücher liegen, aber die Heilige Schrift wollte ich jetzt mal ganz nach oben. Wenn alle die Heilige Schrift als Basis nehmen würden, nichts hinzutun, nichts hinwegtun. Und gerade das Neue Testament, für die neue Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde als einzige Basis, dann gäbe es nicht so viele Zersplitterungen. Dann könnte jeder prüfen, wo seine Irrlehrer liegen, die ablegen. Vielleicht sogar die römische Kirche könnte ihre falschen Dogmen alle wegtun und wieder ganz neu anfangen. Ja. Aber dadurch, dass sie gesagt haben, unfehlbare Dogmen, sie müssen sich dann selber auflösen. Aber es wird nicht geschehen, denn die Bibel sagt da prophetisch voraus, dass am Ende gerade Rom diese antichristliche Bedeutung haben wird und dass sie alles in sich hineinziehen wird, diese Vermischung. Aber rein theoretisch wäre es natürlich möglich, nicht? Wenn man ganz alles ablegt und von der Bibel her anfängt. Wir haben uns deshalb den Namen Bibelgemeinde gegeben, praktisch so als eine Art Neuanfang. Aber das soll jetzt kein absoluter Maßstab wiederum sein, kann es nicht und darf es nicht, sondern die Bibel selber ist der Maßstab, nicht irgendeine Gemeinderichtung. Aber wenn alle unsere Gemeinden sich wirklich nur am Wort Gottes orientieren würden und mal alle Traditionen auch hinterfragt würden, die vielleicht, manche sind gut, manche sicherlich auch unbiblisch und hinzugekommen, dann würde manches auch an Spaltungen aufhören. Aber es kann nur das Wort Gottes sein, nicht irgendwas Menschengemachtes. Und dazu möge der Herr uns helfen. Amen. Ich möchte euch einladen noch zum Gebet und wir stehen dazu auf. Allmächtiger, heiliger Gott, wir danken dir, dass du auch heute noch Gemeinde baust. Es gibt keine perfekte Gemeinde. Aber du als Herr der Gemeinde kannst uns bewahren auf dem schmalen Weg, dass wir das Ziel erreichen, die himmlische Herrlichkeit. Herr, fege alles aus unseren Gemeinden hinaus, was nicht biblisch ist. Lass es uns auch erkennen, dass wir uns ständig von dir, Herr, korrigieren lassen, durch deine Wahrheit, Herr Jesus. Hilf auch mir und hilf jedem von uns und bewahre uns auch vor der Verführung in der Endzeit. Herr, sei gnädig und hole solche heraus, die verführt sind, die auch in Gemeinden sind, wo nicht mehr dein klares Wort verkündigt wird. Herr, erbarme dich um deines heiligen Namens willen. Amen. Amen.